Hallo im Ja klar Podcast. Schön, dass du da bist. Türchen auf, Impuls rein. Christian, du siehst, so wie ich auch, viele Organisationen von innen. Wo erlebst du an der sogenannten Generationenfront die größten Missverständnisse? Und warum halten sich diese hartnäckig?
Ich würde fast mal auf die Metaebene gehen. Das größte Problem für mich ist, dass sich die Generationen zu wenig austauschen und dass man eine Meinung hat, ohne die wirklich zu hinterfragen. Und zwei der Meinungen, die man immer wieder hört, ist, die Gen Z, die haben ja keinen Bock mehr zu arbeiten, die wollen ja lieber Urlaub machen. Und die andere Sache, die immer wieder kommt, ist, die Boomer, die haben uns die ganze Zukunft versaut. Und das sind jetzt auch noch die, auf die ich hören muss. Und ich lade ja immer sehr, sehr gerne dazu ein, lasst uns doch mal hinter die Kulissen schauen, geht mal ins Gespräch, versucht euch gegenseitig ein bisschen besser zu verstehen und dann zu überlegen, was könnt ihr denn gemeinsam Positives schaffen.
Julia, was denkst du?
Ich glaube, eine Problematik ist ja schon, jetzt hast du den Begriff auch genommen, dass wir immer diese Fronten aufmachen und dass das medial ja auch total gepusht wird. Und wenn wir uns den Generationenbegriff angucken, dann wissen wir auch, dass es die Generation nicht gibt, dass wir sowohl in der Boomer-Generation als auch jetzt in der Gen Y, wo Christian und ich quasi zu Hause sind, als auch in der Gen Z nicht die eine Person sind, die quasi stellvertretend für die ganze Generation steht, sondern wir gucken dann ja wieder auf verschiedene Milieus. Und es gibt ja auch Belege, die sagen, dass Menschen aus ähnlichen Milieus sich ähnlicher sind zu Personen aus anderen Generationen aus den gleichen Milieus. Und ich glaube, dass dadurch, dass medial und wir immer wieder diese Front auch reproduzieren, sich das auch immer mehr verfestigt. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass wir wegkommen da müssen, weil die Probleme, die unsere Gesellschaft hat, aufgrund von demografischem Wandel, die lösen wir nur gemeinsam.
Ja, dem pflichte ich bei. Das unterstreiche ich doppelt und dreifach. Denn das, was wir immer wieder in den Diskussionen erleben, auch wenn ich in Organisationen unterwegs bin, hast du oftmals Menschen aus verschiedenen Zeiten. So, dieses Wort Generationen ist dermaßen, wie sagt man, versaubeutelt, verschindludert, ja, also das hat mittlerweile gar keinen wirklichen Wert mehr. Und wenn ich auf die Gen Z schaue, oder ich glaube, ich bin auch Gen Y oder ich gehöre zu den Millennials, keine Ahnung, ich bin 1985 geboren, das ist der Fakt, zu welcher Generation ich jetzt gehöre, ist mir auch total egal. Nur ist es tatsächlich so, dass diesen Mythos, dass die Gen Z faul ist. Christian, das, was du auch gesagt hast, ne? Die Boomer-Generation hat uns irgendwie die Zukunft versaut oder was weiß ich, was da alle für Etiketten auch angeklebt werden. Das sind wirklich Mythen, weil wenn wir dann tatsächlich mal hinter die Kulissen schauen und uns Studien reinziehen oder auch Erhebungen oder Belege, wie du es meintest, Julia, dann sehen wir, dass diese Unterschiede, die auch Marketingagenturen herausarbeiten, um damit horrende Gelder zu verdienen, by the way, das ist eine richtige Industrie geworden, dass es diese Unterschiede wissenschaftlich betrachtet gar nicht so wirklich gibt. Ne? So diesen Sinn nach Arbeit zum Beispiel oder den Sinn des Lebens zu finden wird unserer Gen Y, ne? Also WHY, ja auch durchaus nachgesagt. Das werden sicherlich einige auch verstärkt haben in unserer Generation, aber eben nicht alle. Deswegen macht dieses Etikett auch einfach keine Punkte, weil wir in unterschiedlichen Lebenssituationen groß geworden sind oder weil auch unsere soziale Herkunft schlichtweg eine unterschiedliche ist. Ne? Deswegen sagen auch führende Wissenschaftler, ich zitiere da immer gerne Professor Dr. Uwe-Peter Kanning, der auch bei mir mal im Podcast zu Gast war, der auch sagt, Leute, das ist auch für Personalauswahl und für generell Talententwicklung, ist das maximal sinnbefreit, solche Etiketten aufzukleben, ne? Egal zu welcher Generation. Und deswegen sage ich auch in meinem Sammelband dazu, dass wenn wir über Generationenkompetenz sprechen, dass es halt einfach Kommunikationskompetenz am Ende des Tages ist. Ne? Das meintest du ja auch, Christian. Vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen ausführen, was du da besonders erlebst und wie du das versuchst, auch mit anderen zu lösen.
Na Stefan, ich würde nochmal auf den Punkt eingehen, den du gerade genannt hast mit den Unterschieden. Wir leben ja in einer diversen Gesellschaft und wir versuchen ja immer aus Diversität auch Positives zu ziehen. Und wenn wir jetzt Unterschiede haben zwischen Menschen im verschiedenen Alter, nennen wir es doch einfach mal so, dann kann darin ja auch ein riesen Vorteil liegen, dass wir nicht immer nur eine Perspektive haben, sondern verschiedene. Und das, finde ich, merkt man immer, wenn man einfach mal in der Familie ins Gespräch geht und zum Beispiel Weihnachten nicht einfach nur übers Wetter spricht, sondern sich mal Fragen stellt, wie Dinge früher gewesen sind, wie Eltern oder Großeltern Dinge gemeistert haben, die eine ganz andere Lebenssituation sind als die, die wir heute haben. Und da kann man ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Und diesen Austausch, diesen irgendwie konstruktiv zu gestalten, das fehlt uns noch. Und das fehlt uns auch noch in Unternehmen, weil in Unternehmen haben wir oft Hierarchien. Und Hierarchien sind, man weiß es in der Regel so, dass die, die schon länger da sind, höher sind und die, die jünger sind, sind noch nicht so lange da und die haben dann eher das zu machen, was die Älteren sagen. Und die Frage ist, wie kann man die Hierarchien insoweit auflösen auf Augenhöhe, dass man in den Austausch kommt, dass die Perspektiven von jungen Menschen reinkommen. Und ja, am Ende wird zwar die ältere Person, weil sie natürlich auch eine andere Rolle hat, die Entscheidung, die Verantwortung tragen. Aber bis dorthin müssen wir Strukturen entwickeln, wo verschiedene Perspektiven gehört werden, wahrgenommen werden und wirklich in die Entscheidungsfindung mit einfließen.
Ich würde vielleicht an der Stelle einen Punkt auch nochmal aufgreifen. Ergänzend dazu, du hattest ja gesagt, so, es gibt diese Etiketten und die sind, also die kann man in Frage stellen, aber manchmal sind sie ja auch einfach da und wir haben ja auch irgendwie so bestimmte Wahrnehmungen und es hilft uns ja, so ein Modell auch Sachen einzuordnen. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man dann mit Führungspersonen spricht, die sagen, boah, die jungen Menschen heute, die fordern immer so viel, die wollen vermeintlich nichts mehr geben, die wollen nichts mehr leisten. Und dann versuche ich immer, die Themen umzudrehen und dann auch mal zu sagen, hey, aber wenn das jetzt deine Tochter wäre und die ist selbstbewusst, die steht für sich ein, die achtet auf ihre Gesundheit, dann ist es doch was, was du der eigentlich beigebracht hast und was wir jungen Menschen irgendwie auch, was wir sagen, das sind tolle Eigenschaften, wenn sie das ausprägen, aber nur dann, wenn es die eigenen Kinder sind oder die eigenen Enkel und nicht dann, wenn es irgendwie Auszubildende oder Studenten sind. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil Kinder und junge Menschen sind so, weil wir sie so erziehen, weil sie in unserer Gesellschaft, in Schule so sozialisiert werden. Und dieses Verständnis zu haben, dass die nicht einfach so sind, weil sie jetzt junge Menschen sind und weil irgendwie da eine Jahreszahl war, die gesagt hat, ab jetzt sind junge Menschen so, sondern die wachsen ja in einer Welt auf, die von Erwachsenen gemacht wird. Und wenn wir wollen, dass junge Menschen anders sind, dann müssen wir sie anders an die Hand nehmen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was, wo ich mir wünsche, dass Führungskräfte in Zukunft auch nochmal da selber auch manchmal ein bisschen reflektierter sind mit Aussagen, die sie treffen.
Ich würde, wenn ich da vielleicht nochmal reingehen, und Zeiten ändern sich ja auch in der Form. Ich habe jetzt die Tage mit meinem Cousin gesprochen und der hat mir auch nochmal von seinen Eltern erzählt und hat mir erzählt, ich wusste gar nicht, dass die immer zwei Jobs gemacht haben. Die hatten ihren normalen Job und dann haben sie am Wochenende immer noch einen Zweitjob gemacht. Warum? Die hatten keine großen Rücklagen und haben sich ein Haus gebaut, wollten das innerhalb von x Jahren abzahlen. Und das haben sie dann auch geschafft. Und das Schöne ist ja, dass die Welt sich weiterdreht. Das heißt, mein Cousin, also die nächste Generation, der geht es vielleicht in dem gleichen Alter, wie damals seine Eltern waren, schon ein bisschen besser, hat andere Grundlagen und kann damit auch seine Schwerpunkte in seinem Leben anders gestalten. Und damit hat er vielleicht jetzt mehr Zeit für seine eigenen Kinder, mehr Zeit, die er in Gesundheit investieren kann, mehr Zeit, die er in Freundschaften investieren kann. Und das würde ich nicht in Frage stellen, sondern das ist ja ein Wert, das ist ja ein Gewinn. Und wenn wir jetzt wieder eine Generation nach vorne schauen, wäre es ja schön, wenn dort wieder ein Sprung passiert ist, dass wir nicht nur am Hasseln sind und gucken müssen, wie wir das Überleben sicherstellen, sondern wenn sich die Gesellschaft weiterentwickelt und wir das schaffen, dann mehr Qualität, würde ich jetzt mal bezeichnen, reinzubringen und mehr Sinnhaftigkeit reinzubringen. Und wenn das nicht so wäre, dann würde sich ja wahrscheinlich unsere Gesellschaft eher zurückentwickeln, weil es geht uns dann von Generation zu Generation schlechter.
Ja, ja. Kann ich auch nur wieder doppelt und dreifach unterstreichen, was ihr da beiden da sagt. Habt ihr, Julia, vielleicht du, ein Format für Organisationen, um dieses Thema Generationen tatsächlich auf die nächste Stufe zu hieven? Also ich glaube, die Realität da draußen kennen wir alle, ne? Also dass wirklich einfach unterschiedlich auf junge Menschen und ältere Menschen geschaut wird, anstatt auf Kompetenzen und das Alter irgendwie in den Hintergrund zu rücken. Kennst du ein gutes Format, wo man vielleicht solche Barrieren, die ja im Kopf sind, im Grunde genommen, wie man die auflöst?
Also grundsätzlich, wenn wir mit Organisationen arbeiten, sagen wir immer, wir haben keine Schablone und bei uns gibt's maßgeschneiderte Lösungen. Das heißt also, in der Regel kommen Führungskräfte auf uns zu und sagen, hey, ich habe irgendwie einen sehr altersdiverses Team oder es gibt hier irgendwie so Vorbehalte und ich merke, das float nicht so richtig. Und dann gehen wir rein in in spezielle Maßnahmen und überlegen genau, wie wir die in die Umsetzung bringen können. Wir haben aber gemerkt, dass es oft hilfreich ist und die Menschen schon irgendwie was in der Hand haben wollen. Und jetzt haben wir einen kleinen Workshop entwickelt, der nennt sich Playbook Team. Der ist sehr angelehnt an einen sportlichen Kontext, weil ja Christian aus dem Basketball-Leistungssport kommt, ich auch selber lange Zeit im Sport als Funktionärin unterwegs war und das immer was ist, was eine Analogie ist, wo wir auch sagen, der Sport erreicht viele Menschen und irgendwie, selbst wenn ich selber nicht sportlich aktiv bin, gucke ich immer mal Fußball im Fernsehen. Und dann haben wir quasi so ein recht kurzes Format entwickelt, Playbook Team, als so ein kleiner Workshop, wo wir mal reingehen, was ist denn eigentlich ein Team, was sind eigentlich die Stärken? Da ist Christian nochmal der Experte, weil er da eben aus seiner Trainererfahrung nochmal ganz andere Inputs mitbringt. Und wir arbeiten daran, verschiedene Rollen und Verständnisse, und entwickeln aus diesem Workshop daraus kleine Quick Wins für den Alltag. Und am Ende geht es nicht per se um Generationen, aber es hilft natürlich, den anderen besser zu verstehen und zuzuhören. Das heißt also, das Ganze wird über diesen Workshop so ein bisschen indirekt vermittelt. Aber Christian, vielleicht kannst du zum Thema, zum Stichwort Team ja auch noch was ergänzen. Das ist ja immer dein Spezialgebiet.
Na, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man irgendwo hingeht, wo Menschen zusammenarbeiten und man schreibt vorne auf die Tafel oder was auch immer man hat, das Wort Team, dann ist die Reaktion irgendwie nicht positiv, ne, sondern so negativ und sagen, das gibt es ja auf Arbeit gar nicht, sondern am Ende muss ich die Arbeit immer selber machen. Und dann denke ich zurück an den Leistungssport und da fällt mir auf, naja, gerade im Basketball oder im Fußball oder im Handball ist es immer ein Team. Es geht gar nicht anders, weil die Regeln das schon hergeben. Und ich muss irgendwie eine Sache bauen, die funktioniert. Und dann geht man in das Gespräch und stellt fest, ah, was ist denn eigentlich ein Team? Und da hat man Vorstellungen wie, naja, wir sind alle Freunde, es macht immer Spaß, wir müssen uns irgendwie vertragen. Und dann sage ich immer, die Grundvoraussetzung, das Verständnis von Team ist schon mal falsch. Deswegen kann man nur unglücklich sein. Und die Definition von Team, die ich mal verwende, von Lothar Linz, Rektor der Trainerakademie Köln, der sagt immer Folgendes: Erstmal braucht man ein gemeinsames Ziel. Warum gehe ich eigentlich morgens durch die Tür meiner Arbeitsstelle und versuche dort etwas einzubringen? Das Zweite ist, man hat eine Abhängigkeit. Ich werde das Ziel nicht alleine erreichen, sondern ich verbrauche verschiedene Kompetenzen und ich brauche verschiedene Perspektiven, um dahin zu arbeiten. Und das Dritte ist, mir ist diese Abhängigkeit bewusst. Mir ist klar, ich kann den Stefan menschlich vielleicht nicht so mögen, aber inhaltlich ist er richtig gut, also brauche ich irgendwie eine Plattform, dass ich mit ihm arbeiten kann, und dann klappt das auch. Und so Teams sind auch nicht immer im gleichen Status, das heißt, sie funktionieren nicht immer gleich gut, sondern es gibt Phasen, da wird richtig gut gearbeitet, da erzielen wir richtig gute Ergebnisse, und es gibt aber auch Phasen der Krise, das wieder ein bisschen, weil irgendwas sich verändert hat und ich muss mich erst wieder neu finden. Und dieses aktive Arbeiten, dass ein Team funktioniert, finde ich total wichtig, aber dafür muss ich halt erstmal wissen, wie definiere ich für mich Team und wie kann ich das bauen.
Da sind wir auch dann, glaube ich, schon relativ schnell. Also klingt nach einem tollen Format. Ich glaube, genau dieser Formate braucht es. Und Julia, ich pflichte dir auch dabei, das muss maßgeschneidert sein. Ne? Also klar, dass man eine gewisse Idee hat, welche Formate es gibt, dass man da auch vielleicht einen Rahmen baut oder irgendein Framework für sich hat, was dann wirklich auf viele KundInnen auch anwendbar ist, aber dann halt innerhalb dieses Frameworks versuchen, so individuell wie möglich zu bleiben, weil eben auch jedes Team super individuell ist. Und dann hast du in diesem Team auch noch wieder ganz viele Individuen. Ne? Also von daher die Komplexität dahinter, die liegt ja in der Natur der Sache, weil dort Menschen miteinander arbeiten und eben nicht irgendwelche Maschinen miteinander funktionieren müssen. Deswegen, welche Empfehlung habt ihr vielleicht auch für Führungskräfte, die Generation nicht managen sollen? Aus meiner Sicht kann man Menschen nicht managen, Prozesse ja, Menschen nein, sondern Menschen wollen und können geführt werden. Also mit anderen Worten, Julia, welchen Einfluss hat Führung auf dieses ganze Thema?
Na, den entscheidenden. Also ich glaube, dass als wir unsere Unternehmensschwerpunkte gesetzt haben, sind wir ausgegangen vom Thema Youth Empowerment, weil wir gesagt haben, wir wollen junge Menschen empowern. Die brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt, der sie begleitet, der vielleicht aber auch da ist und vielleicht so ein Schutz bietet, haben sehr schnell festgestellt, dass das nur funktioniert, wenn wir alle Menschen jeglichen Alters mitnehmen, weil wir da auch ein Verständnis brauchen, diese Brückenbauer-Tätigkeit, über die wir schon gesprochen haben. Und das Ganze funktioniert gerade im wirtschaftlichen Unternehmerkontext, in Organisationen, nur dann, wenn die Führungskräfte das verstanden haben. Das heißt, am Ende sind wir ja doch an vielen Unternehmen auch immer in einem sehr hierarchischen System. Und nur dann, wenn Führungskräfte verstanden haben, dass das was ist, an dem man aktiv arbeiten muss, also dass das nicht durch Zufall passiert, dass das nicht auf gut Glück kommt, sondern dass das auch gar nicht automatisch sich irgendwie entwickelt, nur dann haben wir diese Entwicklung oder haben wir dann auch positive Effekte, die darauf einzahlen, dass Menschen lieber zur Arbeit gehen, weil sie eine Sinnhaftigkeit spüren, dass sie vielleicht auch einfach Spaß an der Arbeit haben, dass sie in dem Moment vielleicht auch weniger krank sind, weil sie einfach auch das Gefühl haben, dass es sich lohnt, da was zu machen, weil sie das Gefühl haben, dass man sich um sie kümmert. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann aber, das kann Christian, ist glaube ich wahrscheinlich Christians Punkt, zuhören ist ein ganz wichtiges Stichwort.
Ja, also Führung ist mehr als das Managen von Zahlen für mich. Auf der einen Seite brauche ich irgendwelche Rahmenbedingungen. In der Sportmannschaft würde ich sagen Spielregeln, wie die Mannschaft funktioniert. Im betrieblichen Kontext sind das oft Rahmenbedingungen, irgendwelche Betriebsvereinbarungen, die niedergeschrieben sind. Aber innerhalb des Rahmens ist es dann eine sehr individuelle Führung. Sportkontext ist auch so. Ich habe verschiedene Sportlerinnen und Sportler und der eine möchte eher so geführt werden, der andere so. Der eine möchte ganz viel Feedback, der andere sucht eher seine Ruhe. Der eine braucht ganz viel Motivation, der andere braucht ein bisschen weniger Motivation. Und so ist dann auch im Arbeitskontext. Und dann sind wir beim Thema Zuhören, was Julia schon auch angedeutet hat. Ich muss meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuhören und fragen, was sie brauchen, damit sie erfolgreich arbeiten können und wir gemeinsam schauen können, ob ich das umsetzen kann. Und da sind wir aber schon wieder beim nächsten Problem. Viele Führungskräfte haben wirklich Zeit, diese Gespräche zu führen, weil oftmals müssen sie auch ganz viele Aufgaben abarbeiten. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, Organisationen müssen schauen, dass Führungskräfte die Zeit haben, die sie brauchen, um erfolgreich zu führen.
Ja, ich könnte jetzt wieder sagen, das muss ich doppelt und dreifach unterstreichen, lasse ich an der Stelle aber bleiben. aber tatsächlich ist es genau so, ne? Also ich habe ein anderes Format, was ich gerade versuche zu bauen. Worte schaffen Realität, ne? Und wenn wir das Thema Generationen, das Thema Führung, da haben wir, glaube ich, über die Jahre, Jahrzehnte einfach sehr unterschiedliche Ideen und ein unterschiedliches Verständnis auch aufgebaut für diese Thematiken. Wenn man sich dann in die Wortbedeutung nochmal zurückschaut, auch was ein Team bedeutet, ne, dann ist eigentlich relativ schnell klar, dass wir alle zusammen immer in die falsche Richtung laufen, was diese Themen angeht und dann sich natürlich so ein Verständnis immer weiter aufbaut, auch über Generationen hinweg. Und dann bist du, da waren wir eingangs, dann bist du auf einmal bei so einem Generationenmythos und du kommst aus diesen, also da kommst du nicht raus, ne? Das ist ein richtig harter Klebstoff, den kriegst du kaum weg und deswegen braucht es dann insbesondere in der Führung Menschen, die das Thema anders verstehen und da der Hinweis an alle, das ist mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden, weil es darum geht, Blockaden im Kopf oder Denkmuster wirklich aufzubrechen. Und das dauert Ewigkeiten, weil das ist bei Menschen individuellen Prozess, der wahnsinnig anstrengend ist, ne? Weil ich bin im Kontext Organisation immer in so einem Kontext drin, wo ich funktionieren muss, wo ich genau weiß, wie die Spielregeln funktionieren. Und wenn dann Menschen wie wir um die Ecke kommen, die diese Spielregeln, die sich manifestiert haben, ändern, dann wird's für alle Beteiligten saumäßig schwierig. Das ist übrigens auch der Grund, warum Transformationen meistens scheitern, weil im Vorfeld nicht klar ist, was genau am Ende rauskommen soll und dann in der Zwischenzeit vergessen wird, alle mitzunehmen. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Wir waren ja bei Generationen, aber Führung ist der entscheidende Faktor. Da stimme ich dir komplett zu, Julia.
Ich hätte auch noch einen Wunsch, ja. Wie wir auch diesen Mythos, der sich irgendwie ja hält, auch noch, also vielleicht können wir anfangen, wir sind ja hier bei einem sehr HR-affinen Publikum und ich bin auch häufiger auf Messen, auf Veranstaltungen, auf Summits unterwegs und vielleicht können wir auch einfach mal anfangen, Panels abzuschaffen mit dem Titel Gen Z versus Boomer. Ja, also das ist ja schon eine dieser Sachen, wo wir jedes Mal wieder, also dann hast du ganz viele junge Menschen, die im HR arbeiten, dann kommen die da hin und es gibt wieder Gen Z versus Boomer und immer und immer wieder. Also vielleicht können wir anfangen, einfach Panels zu bauen, wo verschiedene Perspektiven eingebracht werden und wir eher darüber sprechen, wie wir Lösungen finden und nicht, was an der einen Generation gut oder schlecht ist, weil das kann ich mittlerweile nicht mehr hören.
Ich möchte das ergänzen. Ich glaube, Führungskräfte brauchen Medienkompetenz. Mhm. so viele Informationen strömen auf uns ein, sei es normal die klassischen Medien, sei es Social Media oder sei es irgendwelche Panels, was Julia gerade angesprochen hat, wo Dinge massiv zugespitzt werden, damit man Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn wir dreimal drüber nachdenken, dann wissen wir, dass Dinge zugespitzt werden. Und wir wissen auch, warum die zugespitzt werden, weil wir natürlich verkaufen wollen. Und jetzt als Führungskraft dreimal durchzuatmen und zu sagen, okay, ich habe ja Informationen bekommen, ich versuche das jetzt mal ein bisschen runterzubrechen, mich nochmal ein bisschen weiter zu informieren. Und ich muss da nicht immer überall drauf springen, weil mit meinem Menschenverstand, mit meiner Lebenserfahrung merke ich doch auch, dass das Zugespitzte vielleicht manchmal etwas Wahres hat, aber in der Regel der Alltag doch ein bisschen einfacher ist. Und ich frage mich immer, wie können wir das schaffen? Ich glaube, die Medienwelt, wie sie jetzt ist, zu verändern, ist total schwer. Aber mein Beitrag, mein Unternehmen, in meinem Umfeld, den kann ich leisten.
Ja, und das ist auch ein super Abschluss der heutigen Episode, ihr beiden. Da steckt ganz schön viel drin in dieser Episode. Und generell ist es einfach so, dass wir nur im kleinen Kreis anfangen können. Das mache ich bei mir im Umfeld auch. Ich kriege auch absolut Pickel im Gesicht, wenn ich die Headlines Gen Z versus, ne, immer dieses Gegeneinander. Und ich denke mir, ja, das erzeugt Reibung und Wärme, das mag vielleicht gut sein, aber das hilft uns doch überhaupt gar nicht, diese massiven Herausforderungen irgendwie zu lösen, ne? Und dann bleiben wir immer in dieser Schleife, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und wenn ich umsetzen möchte, dann muss ich doch auch schon, und da bin ich wieder bei Worte schaffen Realität, ne? Das ist, das meinte ich auch eingangs, das ist sehr viel Marketing-Sprech, genauso wie War for Talents oder Quiet Quitting. Du kannst alle Themen rausziehen, da steckt eine sehr, sehr klare Marketingstrategie dahinter und den Vorwurf, also wirklich auch mal als Vorwurf ganz hart formuliert in die HR-Community ist, dass wir auf diesen ganzen Scheiß, also die meisten, 9 von 10, immer wieder drauf reinfallen und eben nicht, Christian, so wie du es gesagt hast, mal dreimal kräftig durchatmen, nicht nur als Führungskraft, sondern auch als HR, als Geschäftsführung und uns einfach hinsetzen und sagen, sag mal, was wollen die uns denn da jetzt wieder verkaufen? Meistens hilft es, so ein bisschen zu hinterfragen, naja, was ist denn jetzt das Geschäftsmodell von diesem Event? Wollen die wirklich Wissen teilen oder wollen die einfach nur auch ihre Produktpartner auf die Bühne bringen, ne? Und ich glaube, das hilft enorm. Und das kann man auch, und das mache ich auch zum Beispiel bei mir im kleinen Kreis, wenn ich an der Hochschule bin oder sowas, dann versuche ich meinen Studierenden auch als erstes immer beizubringen, wenn sie sich irgendwie in die Rolle des Recruiters bringen, was ist eigentlich das Geschäftsmodell dahinter, ne? Also was steckt da wirklich dahinter, womit verdient diese Firma ihre Kohle, um dann sozusagen sich darauf einzuschwingen. Und das ist dann ein Basic und das ist sehr fundamental. Aber es ist gut, dass es euch gibt und dass ich da nicht ganz alleine unterwegs bin. Und das weiß ich auch, dass ich da nicht alleine unterwegs bin, aber es geht halt auch nur gemeinsam, ne?
Das passt zu unserem Motto, gemeinsam Zukunft gestalten.
Fantastisch. Ich danke euch für eure Zeit. Auf bald.
Danke. Danke dir, Stefan.
Das war's für heute. Nimm diesen Gedanken mit in deinen Alltag und wir hören uns morgen wieder.